Wie geht nochmal Initiative? Wo steht nochmal der Schaden? Und warte kurz, ich muss noch eben den Zauber raussuchen. Regelkenntnis am Spieltisch ist so wichtig und soll darum auch heute unser Thema sein in Episode 245 des Topcasts.
Hi und herzlich willkommen zur Episode 245 des Dorpcasts. Aber wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skopje-Mingers, guten Abend.
Und zwar noch mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute?
Regelkenntnis am Spieltisch.
Genau. Das ist ein verhältnismäßig spitz zugeschnittenes Thema, aber wir denken, es ist durchaus lohnt, da mal drüber zu reden, auch wenn wir das in vorigen Folgen sicherlich aus allen möglichen Richtungen schon mal touchiert haben. So sind wir zumindest hinreichend sicher, dass es noch nicht im Mittelpunkt gestanden hat. Und so soll es heute unser Thema sein. Bevor wir aber über das heutige Thema reden könnten, wäre der Zeitpunkt gekommen, auf das Feedback zu blicken. Das tun wir aber wieder nicht, weil die letzte Folge erneut ausgefallen ist und unserer Meinung nach der Abstand zur vorigen Folge zu groß ist. Das bringt mich zu der pressierenden Frage, die mehr oder weniger spannend sein wird, ob ich deinen Huster zu Beginn rausschneide oder nicht. Wo war denn die letzte Folge?
Ich war ziemlich krank. Naja, ich bin so richtig gesund, weiß ich nicht, ob ich das bin. Kann sein, dass hier Thomas noch vermehrt Schnittarbeit investieren muss, um meine Huste rauszuschneiden oder meine Kurzatmigkeit. Jedenfalls scheine ich mir auf der RPV irgendwas ganz Fieses eingefangen zu haben, weil 3 Tage, nachdem ich zurückkam, war ich dann einfach mal für 1,5 Wochen komplett raus. Das war wirklich unangenehm. Ja, aber ich hoffe, dass das Schlimmste jetzt überstanden ist.
Ja, das hoffen wir alle und auf dass wir, nachdem wir jetzt 3 Dorpcasts in Folge jeweils im Anschluss einen geskippt haben, hoffen wir mal, dass wir jetzt wieder in den alten Trott zurückkommen. Nichtsdestotrotz hast du dich ja nicht lumpen lassen, angeschlagen, wie du warst und warst am gerade erst zurückliegenden Wochenende auch noch unter Menschen.
Ich war auf der FeenCon, genau. Nicht beruflich, privat, aber auch nicht unbedingt am Dorpstand, obwohl ich da auch rumgehangen habe. Ich war sozusagen in Begleitung dort, um Häkeltierchen und Häkeldrachen und Häkelwürfelbeutel zu betreuen und am Dorfstand und auch einfach mal mit Leuten zu reden. Ja, FeenCon in Bonn, in diesem Schulgebäude. Ich war ja letztes Jahr auch mal einen Tag da, um mir das überhaupt anzuschauen. Und da hat mir das ja ganz gut gefallen. Ich habe eigentlich geplant, das ganze Wochenende da zu sein, aber samstagabends, als wir dann irgendwie unseren Stand zusammengebaut haben, kam einer von der Orga vorbei und meinte, sag mal, weißt du, dass du keinen Hund hier mitnehmen darfst? So, nee, das war letztes Jahr noch okay. Ja, aber ab diesem Jahr ist das verboten. Ja, dann bin ich halt Sonntag nicht mehr gekommen, weil ich hatte keinen, der auf den Hund aufpasst. Da musste ich dann eben, bin ich nach Hause gefahren.
Ja.
Sonntagmorgen nach der Übernachtung. Schade, das steht auch tatsächlich auf der Homepage, allerdings nicht unter Aktuelles oder sowas, sondern unten unter Antworten ist einer der Evaku-Punkte, dann darf ich meinen Hund mitnehmen. Und ab diesem Jahr ging das wohl nicht mehr. Insgesamt gab's, glaube ich, so ein paar Orga-Husten, ein bisschen Orga-Ausfälle im Vorfeld und sonst so rum. Zum Beispiel war die Information, dass der Händlerbereich, die Händlerhalle, diese Sporthalle, bis 18 Uhr geöffnet sei, aber tatsächlich war sie bis 20 Uhr geöffnet. Viele hatten sich aber auf 18 Uhr eingestellt, weswegen dann nochmal extra so Leute rumgegangen sind, um sich anzuschauen, dass nichts von den Ständen entfernt wird, während die Leute schon weg sind, obwohl die Halle noch offen ist. Ja, auch in der Vorfeld der Kommunikation geht da, glaube ich, noch ein bisschen mehr, was in Sachen FeenCon möglich ist. Ansonsten ist es halt eine FeenCon, ist eine gemütliche kleine Veranstaltung, wahrscheinlich die heißeste Rollenspiel-Con, die man überhaupt im Jahr besuchen kann, zumindest die ich kenne. Ja, großes Außengelände, auf dem man sich aufhalten kann. Ich habe den Eindruck gehabt, dass dieses Jahr nicht so viele Leute da waren wie letztes Jahr. Da kann mich aber mein Eindruck täuschen. Da kenne ich keine offiziellen Zahlen. Ich wollte eigentlich nichts kaufen, habe dann beim Bring and Buy aber ein paar Savage Worlds Produkte gefunden, beziehungsweise fast alle Bücher von The Great Rail Wars, dem Tabletop zu Deadlands, wo ich dann für einen echten Schnapperpreis mal alles mitgenommen habe, um mir das genauer anzuschauen. So 25 Jahre alte Tabletop-Systeme müssen ja auch noch ganz, ganz gemütlich sein. Ja, aber auf jeden Fall, FeenCon würde ich trotzdem immer noch eine Empfehlung aussprechen, solange ihr keinen Hund mitnimmt.
Ja, ganz, ganz offensichtlich. Ja, es war ja auch allerlei sonstiges Dorpvolk da, ich nicht, da ich am gleichen Wochenende auf der Hochzeit von Freunden eingeladen war und da zusammen mit einer Freundin als Hochzeitsfotograf, beziehungsweise in meinem Fall Videograf unterwegs war und naja.
Man sollte auch nicht vergessen, es war Dokomi in Düsseldorf an dem gleichen Wochenende.
Genau, ja. Das
ist ein Anime-Convention. Da hat wahrscheinlich auch eine gute Menge an Zielpublikum und auch Ausstellern wie Künstlern und sowas, die sich dann entscheiden mussten, wo sie hingehen.
Genau, auf der Dokomi war auch Ulysses-Volk zu treffen, aber eben niemand von uns. Du hast mir ein Foto weitergeleitet. Generell, es gab Fotos von Cosplay von einer DSK-Figur, was ich irgendwie cool finde. Das ist das erste Mal bewusst wäre, nein, das stimmt nicht, die Waffelfee natürlich, aber das ist das erste Mal, abgesehen von der Waffelfee, das erste Mal, dass ich irgendwas gecosplayt gesehen habe, an dem ich in irgendeiner Form mitgewirkt habe. Das war schon irgendwie irgendwie ganz spannend. Aber wie gesagt, ich war semi-unnerdig unterwegs, semi, weil meine Freunde auch Nerds sind. Ich weiß gar nicht, Sascha, ob du den Dorpcast hörst, aber wenn du es tust, an dieser Stelle nochmal alles Gute zur Hochzeit, war eine wunderschöne Feier. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ne? Nicht so wirklich.
Zumindest haben wir im Vorfeld da nichts besprochen. Nö.
Ja, gut. Dann Medienschau.
Ja, soll ich beginnen?
Ja, bitte.
Ich hatte Everspace 2 gespielt. Everspace 2 ist ein Weltraumspiel, das ich auf der Xbox gespielt habe. Ein Weltraumspiel kannst du dann entweder entscheiden, ob du aus deinem Cockpit rausgucken möchtest oder in der Third-Person-Person halt über die Schulter deines Raumschiffs eben schauen möchtest. Es ist ein actionorientiertes Spiel, das heißt, es wird sehr mit viel Piu-Piu geballert gegen Unmengen an Gegnern und es ist alles knallbunt. Worum geht es? Also effektiv bist du so eine Art Super-Loser, der unterwegs ist, der dann nach und nach seine Geschichte aufdeckt, weil irgendwas stimmt nicht mit dir, du hast eine Erinnerung, die dir fehlt. Du findest irgendwie eine KI, um aus dem System rauszukommen und die hat irgendwie eine seltsame Beziehung zu dir und nach deckst du dann auf, dass mit dir irgendwas Besonderes ist und dass du dann in deiner abgewrackten Begleitdienstkarriere dich nach und nach in ein Verbrecherimperium hocharbeitest, aber dahinter noch eine große Geschichte steckt, die natürlich wieder den ganzen Sektor bedroht und den Frieden zwischen den verschiedenen Völkern, die dort leben. Die Handlung ist okay, es geht vor allen Dingen darum, halt das Universum zu erkunden, die Geheimnisse zu entdecken, Easter Eggs zu finden, deine Erfahrungspunkte zu sammeln, dein Raumschiff abzugraden, andere Raumschiffe zu kaufen, aber die Handlung führt dich eigentlich ganz gut dadurch und bringt immer wieder auch neue Charaktere rein. Es gibt keine animierten Zwischensequenzen, beziehungsweise immer wieder so Storyboard-Elemente, die dann, wo den einzelnen Elemente dann beweglich sind, dass dann sich mal ein Arm bewegt oder dass dann ein Charakter aus dem Bild dann eben ausbricht. Funktioniert ganz gut, um die Geschichte zu erzählen, ist aber dann auch billiger. Das kommt von einem deutschen Studio, die das irgendwie ohne Fördergelder auf den Blick gebracht haben und ich hatte es eben schon mal erwähnt, Everspace 2 sieht fantastisch gut aus. Ich habe tatsächlich Xbox Game Pass, ich habe das nicht gekauft gehabt bis jetzt, es wird bald ein Add-on erscheinen, da werde ich dann vielleicht mal die Kombination dann kaufen, einfach auch um den Spaß, den ich damit hatte, nochmal Ausdruck durch Geld zu verleihen. Mhm. Ich hatte Xbox Game Pass mir damals geholt und das, oder beziehungsweise die Demo-Version davon gespielt, bis es nicht mehr ging. Dann habe ich mir dann den Xbox Game Pass noch geholt, weil das auch da drin ist, um das eben weiterspielen zu können. Was ist jetzt gerade für die Switch erschienen? Darkstar One ist auch so ein Weltraum-Action-Shooter-Gerät. Das habe ich auf der ersten Xbox damals mit großer Freude gespielt. Und Everspace 2 knüpft da an vielen, vielen Elementen eben auch an, obwohl es einfach von einem anderen Team ist. Ich habe tatsächlich das Abo dann nochmal für 6 Wochen oder so abgeschlossen, um dieses Spiel spielen zu können, weil die Kombination aus wunderschöner Grafik, exotischen Gegenden, es ist nicht wirklich Science-Fiction, sondern viel Sense of Wonder, der einfach durch die Konstrukte, die Raumportale, die Planetenoberflächen eben gestaltet ist, dass das einfach dich immer wieder reinzieht, um weiterzumachen. Es gibt verschiedene Loot-Drops mit verschiedenen Stufen und Seltenheiten, sodass du dein Schiff nach und nach aufbauen kannst. Ich habe natürlich wieder irgend so eine schwere Bomber-Variante genommen, die sich quasi gar nicht bewegt, aber dafür hart gepanzert ist und sehr viele Waffentürme hat. Aber du kannst das auf deinen Spielstil auch anpassen, indem du zum Beispiel einen leichten Scout spielst oder jemanden, der vor allen Dingen auf Raketen setzt oder. Da gibt es ganz viele Schiffe, die du dann auch nach und nach in verschiedenen Schwierigkeiten dann auch findest. Um die höchste Seltenheitsstufe zu bekommen, musst du dann aber noch für ein Verbrechersyndikat dann auch gewissen Ruf farmen mit ein paar Nebenmissionen. Das dauert nicht allzu lange und dann kannst du auch die höchste Stufe da holen. Es gibt eine Maximalstufe und eine maximale Ausbaustufe der Fähigkeiten, die du dann in Kombination mit den Gesellen, die du halt nach und nach einsammelst, dann freischalten kannst. Das ist optional, das brauchst du nicht unbedingt. Ich habe natürlich alles irgendwie mit an Nebenmissionen und an Erkundung mitgenommen, was irgendwie geht, bevor ich die Haupthandlung weitermache, weswegen der Schwierigkeitsgrad empfunden für mich relativ niedrig war, aber das kann man darüber auch ganz gut steuern. Seitdem ich das gespielt habe, haben sie sogar nochmal die Engine ausgetauscht und jetzt auf die Unreal Engine 5 geupdatet, sodass das Spiel theoretisch noch besser aussehen würde und es soll noch ein Add-on kommen. Sollte irgendwas von dem, was ich erzählt habe, Ancient Aliens, galaktische Bedrohungen, freie Aufträge wie ein Freelancer im Weltraum erledigen, Hindernisparcours, alles ist knallbunt, Sense of Wonder, sollte das irgendwie interessant sein, möchte ich unbedingt eine Empfehlung für Everspace 2 auf den Konsolen oder auch auf PC weitergeben, auch wenn jetzt das Add-on dazu erscheinen sollte, wäre das vielleicht auch nochmal eine gute Möglichkeit, da reinzuschauen.
Cool, ich habe keine Überleitung, aber ich habe Oppenheimer gesehen. Oppenheimer ist ein 2023, also von uns aus gesehen, letztes Jahr veröffentlichter Film von Christopher Nolan. Und wie alle Filme von Christopher Nolan geht es irgendwie um Zeit. Aber in erster Linie geht es um den titelgebenden Wissenschaftler Oppenheimer, den in großen Anführungsstrichen Vater der Atombombe. Und ja, das ist ein Historienfilm, aber es ist kein Biopic, so wie man das irgendwie in den letzten Jahren ja wieder mal recht häufig hatte. Also das hier ist nicht Bohemian Rhapsody mit einer Atombombe oder so. Also,
interessanter Pitch.
Es geht auch natürlich um die Atombombe. Es geht um die Zeit, in der Oppenheimer die entwickelt, aber auch um die, ich sage mal, Ränkespiele unter Wissenschaftlern und Förderern und um die Zeit nach der Atombombe und die Frage, wie die Welt eigentlich so drauf reagiert hat, was dann damals in Hiroshima und Nagasaki passiert ist. Und es ist ein bisschen schwierig, den Film zu greifen. Und ich zumindest für meinen Teil kann sagen, ich habe so richtig erst in den letzten Szenen sind so alle Puzzlestücke für mich ins Bild gefallen, was das für ein Film ist. Nicht, weil der ein Mysterium hätte, was ich dann erst begriffen habe, sondern weil ich da so diesen Moment hatte von, diese Geschichte erzählst du mir gerade. Und das fand ich spannend. Also der guckt sich allein insofern einfach gut.
Ist der nicht auch so lang?
Ja, es ist ja heutzutage alles so lang. Ne? Hilf mir Wikipedia, 2 Stunden, irgendwas ist auf jeden Fall. 180 Minuten geht er. Ja, der ist lang. Wir fanden nicht, dass er sich lang guckt. Also nicht langatmig. Der hat seine Dauer. Und es ist jetzt auch nicht so wie bei Dune, wo ich nach der langen Laufzeit gedacht habe, wie, der ist schon rum. Aber er ist halt nie langweilig. Ich habe das Gefühl, er hat ein gutes Pacing für die Länge, die er hat. Und er hat, wie gesagt, eine befriedigende Auflösung und ist eigentlich auch, ich fand bis zum Ende eben die Frage, worauf der Film eigentlich jetzt genau abzielt, spannend, obwohl zumindest die gröbsten historischen Eckpunkte möglicherweise welche sind, mit denen man ja durchaus in den Film reingeht. Wobei natürlich die Frage ist, wie viele Leute wirklich über die Thematik wissen, abgesehen von, sagen wir mal so, den obligatorischen Eckpunkten. Cillian Murphy ist mal wieder dabei, ist ja einer derer, mit denen Christopher Nolan schon häufiger Filme gedreht hat und spielt eben J. Robert Oppenheimer. Aber die Castlist dieses Films generell, Cillian Murphy habe ich genannt, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Harnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh, Jason Clarke, Jack Quaid, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich. Der Film hat eine so hochkarätige Besetzung von der größten bis zur kleinsten Rolle. Putzig fand ich Matthias Schweighöfer als Werner Heisenberg, der irgendwie einmal genau eine Minute oder so ins Bild darf, aber entsprechend auch irgendwie halt drin ist. Also er hat eine fantastische Besetzung und er ist auch fantastisch gefilmt. An der Kamera einmal mehr Hoyt van Hoytema, der ja auch schon Tenet mit Nolan gedreht hat und den ich für einen der mit Abstand besten und beeindruckendsten Kameraleute halte, die derzeit im Geschäft sind und der enttäuscht auch hier nicht. Ganz, ganz fantastische Bilder. Nolan dreht ja alles gerne echt und es gab im Vorfeld genug Geunke, ob er denn wohl auch eine echte Atombombe zünden würde für diesen Film. Hat er nicht, aber die Explosionsaufnahmen sind wirklich beeindruckend und der Sound ist, wer eine Surround-Anlage oder so hat, der kann sich auf was einstellen, weil die gerade der Moment, wo eben dieser erste Test vom Manhattan-Projekt, die erste erfolgreiche Atombombenzündung, was der Film da auch auf der Tonebene macht, ist super beeindruckend, hat mir extrem gut gefallen und macht den Subwoofer leiser, sonst verlassen die Katzen den Raum. Aber das ist auf jeden Fall einfach cool. Und wird dann nochmal unterstrichen von dem Soundtrack von Ludwig Göransson. Den kennen viele Leute, glaube ich, über seinen Mandalorian-Soundtrack. Aber auch der hat für Tenet ja schon die Musik gemacht. Also viele, viele Leute, die quasi wieder mit an Bord sind. Und ja, ist das ein Film, den man sehen sollte? Wer jetzt irgendwie nur krasse große Explosionen und Laser und Action und so haben will? Nein, natürlich nicht. Das ist ein sehr getragener Film. Wie gesagt, nicht langatmig, aber getragen. Aber ich fand es einen super faszinierenden Film. Cillian Murphy als Oppenheimer selber ist super gut. Auch spielt Oppenheimer auch in mehreren, genauso wie einige der anderen Darsteller, ihre Charaktere in mehreren Altersstufen spielen und machen das sehr überzeugend. Und ja, wie gesagt, insgesamt ein wirklich cooler Film. Ich habe ihn gerne gesehen, ist beeindruckend. Ist auch einer, den man mit Sicherheit mehrfach sehen kann. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das gilt für die Nolan-Filme ja eigentlich alle. Und insofern, ja, zu Recht sehr gefeiert. Und damit haben wir dann auch Barbenheimer komplett gemacht, weil Barbie haben wir ja neulich schon gesehen.
Ja. Gut.
Und damit können wir zum Thema kommen, würde ich sagen.
Genau. Regelkenntnis im Rollenspiel.
Das war die Anmoderation. Okay. Im Endeffekt, wir sind auf das Thema gekommen oder wir sind an das Thema gekommen in dem Sinne, als dass wir haben das ja schon häufiger im Dropcast gestreift, wie wichtig es deiner und meiner Meinung nach ist, dass die Leute, die am Tisch sitzen, alle ein Basisverständnis für die Regeln mitbringen des Spiels, das eben alle gemeinsam am Tisch spielen. So, dem würdest du zustimmen?
In der Tat. Es ist halt weder für die Immersion noch für den Spieltrost förderlich, wenn dann irgendjemand drankommt und die erste Frage ist, was muss ich nochmal würfeln?
Genau.
Drunter oder drüber?
Oder auch allgemein, irgendwas passiert und Das ist vielleicht auch noch ein spannender Moment, weil das sind ja die, in denen man tendenziell würfelt und dann kommt irgendeine Variante von, okay, was muss ich nochmal machen? Mhm. Und das ist halt immer direkt ein harter, brutaler Stopp.
Deswegen, wir haben öfters darüber geredet, Spielleitungstipps gibt es ja immer wieder, aber Tipps, um guter Spieler zu werden, eher seltener, aber zumindest den eigenen Charakter zu kennen, gehört für mich dazu, ein guter Spieler zu sein, um eben auch mit der Zeit der anderen Mitspielenden am Tisch respektvoll umzugehen. Einfach nicht, dass man auf jemanden warten muss und eben auch die Immersion und oder den Spielfluss dann aufrechtzuerhalten.
Genau, ja. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Thema, was natürlich vor allen Dingen, sagen wir mal, gamistischere Spiele oder so betreffen sollte, aber das wäre vielleicht direkt der erste Punkt, wo ich einsteigen würde, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das, egal wie fluffig und wie regelleicht ein Rollenspiel ist, eigentlich immer Relevanz besitzt.
Mhm. Wie würde denn so ein Problemfall bei Fate ablaufen?
Ich denke, der Fate-Regelmechanismus ist ja wirklich ein einfacher. Also du hast vier Würfel, die sind identisch, die haben sind sechsseitige Würfel, die haben zwei Seiten plus, zwei Seiten minus, zwei Seiten blanko. Also im Prinzip sind sie da ohnehin einfach nur so eine Art ausgepegelter Zufallsmechanismus, auf den dann noch dein Skillwert draufkommt. Würfel, Würfel, Zahler, die in der Teil ist einfach. Ich denke aber, bei sowas wie Fate ist der Knackpunkt wahrscheinlich eher darin, sowas wie die Konzepte von Aspekten zu verstehen, sowas wie die ganze Dynamik von Aspekte reizen und Vorteile erschaffen und so weiter zu durchbringen, weil wenn du dieses Basiswissen nicht mitbringst, bist du einfach eingeschränkt in dem, was du am Spieltisch selber beisteuern kannst. Mhm. Und das ist, denke ich, spaßhemmend für alle Beteiligten, für dich, weil du das Gefühl hast, weniger ausrichten zu können, und für die anderen, weil du in Anführungsstrichen gar nicht richtig mitspielst. So, du nutzt einfach das volle Spektrum gar nicht aus und ja.
Wir haben das jetzt gemacht. Ich habe mich ja bewusst für eine Blade-in-the-Dark-Runde, also Strolch und Dolche-Runde, entschieden, um eben mal zu verstehen, wie diese erzählfokussierten Spiele funktionieren. Und keiner in der Gruppe hat Erfahrung damit. Wir haben jetzt schon zwei Sitzungen gehabt, die mehr oder weniger wie ein Tutorial abgelaufen sind, weil auch die Spielleitung wenig Erfahrung damit hatte. Mhm. Und das erste war noch relativ railroadig, wo wir dann quasi wie im klassischen D&D-Abenteuer dann irgendwie Aktionen angesagt haben, dann haben wir gewürfelt. Das war nicht so szenenmäßig, weil bei Blades in the Dark beginnt ein Abenteuer mit deiner Gang normalerweise mit dem Einstiegswurf. Also für jemanden, der Shadowrun traditionell gespielt hat, ist das halt völlig undenkbar, dass die erste Aktion des Spielabends ist, okay, du stehst vor der Tür, was macht ihr? Mhm. Und dass dann alles, was wir euch vorbereitet habt, dann in Flashbacks erzählt wird, beziehungsweise du deinen Charakter dann einfach sagst, das zu meiner Klasse gehört, nehme ich jetzt einfach Stresspunkt und dann habe ich eben diese Dokumente mit dabei. Super ungewöhnlich, das geht hier also nicht nur darum, dass wir uns jetzt hier die Regeln erschließen müssen, die bei Blades in the Dark sowieso für ein Erzählspiel unfassbar komplex sind. Also das ist sowohl ein hartes Erzählspiel wie auch ein hart verregeltes Spiel. Mhm. Super faszinierendes Ding. Ich möchte da auf jeden Fall weiter mit rumexperimentieren, um das zu verstehen. Aber das war für mich auch ein Augenöffner, dass du halt nicht nur einfach die Regeln lernst, sondern auch versuchen musst, dich in dem Spiel zu folgen, weil das einfach so aus der Mechanik, die ich vom Rollenspiel kenne, halt rausbricht.
Mhm. Und das kann ich.
Ja, da ich nicht der Einzige in der Gruppe bin, der damit Probleme hat, wir aber alle den Willen haben, das zu erfahren, werden wir das auch weiterspielen. Mhm. Aber das ist schon mal eine andere Erfahrung als, ja, Moment, bei DSA würfel ich doch drunter oder bei Warhammer, warum muss ich jetzt hier bei D&T drüber würfeln? Mhm. Das sind andere Mechanismen, aber die Struktur des Spiels ist an sich die gleiche. Nur bei Blades in the Dark funktioniert die Struktur des Spiels halt ganz anders und das ist auch etwas, was wir jetzt noch lernen müssen.
Das stimmt.
Und ich glaube, das ist sogar schwieriger für uns, weil wir nach so vielen Jahrzehnten an klassischem Rollenspiel halt glauben zu verstehen, wie Rollenspiel richtig funktionieren muss und aus dieser Geisteshaltung eben rauszukommen. Leute, die weniger Erfahrung mit Rollenspiel haben, glaube ich, denen fällt das einfacher, dann einfach das zu akzeptieren.
Ich fand das super spannend. Wir haben damals Markus Death in the City of Angels Probe gespielt, das Fate-Abenteuer, was bei uns auch zum Download ist und so Book on Demand will irgendwann auch zu kaufen sein wird. Und die Testspielrunde hat Markus geleitet, war ja sein Abenteuer, aber um den Leuten quasi vorher überhaupt mal ein Gefühl für Fate zu geben, habe ich vor Markus noch ein eigenes Abenteuer geleitet. Das wird nicht als Download kommen, das habe ich einfach nur zusammengeschrieben, um den Leuten so ein bisschen Fate nahe zu bringen. Die Runde bestand aus drei Leuten, der Dorpsche Tom, der Dorpsche Markus und die Ehefrau des Dorpschen Markus. Und letztere hat mit Abstand die wenigste Rollenspielerfahrung in jedwede Richtung. Und letztere hat gefühlt die Sonderelemente von Fate viel schneller zu greifen bekommen als die anderen beiden, mhm. Was deine These ja nur noch unterstützt.
Das heißt, du musst da nicht nur in diesen Strukturelementen nicht nur Sachen lernen, sondern auch Sachen, die du als Gegebenen ansiehst, sozusagen nicht verlernen, aber zumindest dann ausblenden, um in diesem Spiel dann interagieren zu können.
Ja, und wenig ist schwerer als das. Aber ja, ich glaube, generell habe ich aber vorhin etwas indirekt gesagt, was ich gerne nochmal unterstreichen wollen würde. Wir haben über den Spielfluss schon gesprochen. Das war ja unser Eingangsbeispiel, so wie würfelt man nochmal Initiative und so. Ich finde aber tatsächlich, dass der andere Aspekt, den ich gesagt habe, auch unterstrichen gehört, auch ein bisschen im Rückgriff auf eine zurückliegende Folge. Wir hatten neulich über Agency gesprochen, über Handlungsmacht. im Zuge von Player Empowerment. Und ich finde...
Spielermächtigung.
Ja, und ich finde, dieser Aspekt von Handlungsmacht ist eben auch etwas, was in Regelkenntnis drinsteckt. Weil selbst wenn du jetzt nicht sowas hast wie Fate oder meinetwegen Blades in the Dark, wo es generell schwieriger zu greifen ist, wenn du diese Art von Spiel nicht kennst, was da gerade passiert. Aber selbst bei sowas wie D&D, und zwar gefühlt egal in welcher Edition, wenn du nicht ein gewisses Handling für die Kräfte deiner Klasse hast, und leichter als bei D&D wird es wahrscheinlich bei wenig Spielen momentan gemacht, dann kannst du halt auch nicht effektiv spielen. Und damit meine ich nicht mal effektiv im Sinne von Spieleroptimierung und irgendwie Min-Maxing und all sowas, sondern ich meine einfach effektiv im Sinne von, dass du die Fähigkeiten deiner Figur zu deiner eigenen Befriedigung anwenden kannst. Mhm. Es ist im Grunde eine schöne Anekdote, aber gleichzeitig Ausdruck dessen, was ich meine, dass unsere D&D-Bardin damals in unserer Dragonlance-Runde auch ziemlich frisch in dem ganzen Pen and Paper, auch die gerade D&D-Kram drin war, dass sie wirklich buchstäblich in der letzten Sitzung dieser langen Kampagne erst wirklich begriffen hat, wie wirkmächtig ihr Barde ist, um dann in irgendeiner Mischung aus Entsetzen und Machttaumel durch die Endschlacht zu gehen. Weil ihr jetzt klar geworden war, was in diesem Charakter drin steckt. Mhm. Und wie gesagt, das ist auf der einen Seite ist das eine nette Anekdote, weil sie es da halt noch rausbekommen hat. Aber gleichzeitig steckt da natürlich auch ein vergeudetes oder verschenktes Potenzial drin, weil diesen Spaß hätte sie ja auch Sitzungen vorher schon haben können. Sie konnte ihn nur nicht ausschöpfen, weil sie nicht die Handhabe hatte, das zu tun.
Mhm. Und da spielt es natürlich auch rein, welche Komplexität das hat, beziehungsweise wie der Wille und einfach die mentalen Kapazitäten, nicht im Sinne von Intelligenz, sondern einfach auch von der Schöpfung und verfügbarer Energie in der Gruppe noch verfügbar sind, um sich auf das Spielsystem einzulassen. Mhm. Ich habe ja oftmals erwähnt, dass ich bei D&D halt bewusst mundane Klassen spiele, Kämpfer, Barbar und sowas wie eher Kleriker und andere Zauberwirker verzichte, weil die Komplexität mit sich mit einem Schlag, sobald du Zaubersprüche hast, vervielfacht. Mhm. Weil du einfach viel, 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 viel mehr Optionen hast, was du wählen kannst. Mhm. Der Barbar hat quasi nur die Option, gehe ich in Raserei, ja oder nein, und greife ich blindwütig an, ja oder nein. Mhm. Der Rest ist nur runtergewürfelt. Das ist super einfach. Wenn ich einen Barden spiele zum Beispiel oder einen Kleriker, der aufgrund seiner göttlichen Magie bei D&D einen aus Dutzenden von Zaubersprüchen auf jeder Stufe lernen kann, habe ich halt viel mehr Optionen. Und ich habe das ja auch in unserer D&D-Runde gesehen, dass die Zauberwirker halt wesentlich länger in ihren Runden gebraucht haben, um alleine die Optionen durchzugehen, die sie jetzt einsetzen können als ich.
Genau. Das ist natürlich auch so ein Regelkenntnisaspekt. Das heißt, die ganze Runde profitiert davon, wenn du einen Spellcaster spielst, um Himmels Willen, guck dir vorher an, was für Spells du kannst und mach dir so ein paar mentale Notizen, in was für Richtung das gehen kann, damit du im Eifer des Gefechtes in der Lage bist, das zur Anwendung zu bringen, ohne die ganze Runde dabei über Ewigkeiten aufzuhalten.
Ja, es sollte auch kein Hindernis sein und keine Schande, wenn man Hilfsmittel benutzt, wie eben diese Zauberkarten.
Genau.
Die man sich auch vorbereitet. Die kann man dann auch so schön hinlegen mit den entsprechenden Spellslots, die man eben hat. Dann hat man auch eine schöne grafische Repräsentation, wie ausgelaugt man ist oder was dann eben geht.
Genau, das geht auf jeden Fall. Du hast gerade den Willen angesprochen. Auch das, finde ich, ist was man ganz dringend unterstreichen muss. Also zumindest meiner persönlichen Meinung nach übertrumpfen Wille und Aufmerksamkeit jedwede Form von Spielerkompetenz. Mhm. Du musst kein Meisterspieler sein, damit ich irgendwie mit dir spielen möchte, aber ich finde, du musst den Willen mitbringen, dieses Spiel, das wir gemeinsam spielen, zumindest hinreichend tief zu durchdringen. Es ist okay, wenn du nicht weißt, wie eine Regel funktioniert. Es wird irgendwann anfangen, mich zu nerven, wenn ich das Gefühl habe, dass du auch keine Lust hast zu lernen, wie eine Regel funktioniert.
Gut, da kommen wir von der Regel des Spiels mehr auf die Regeln des sozialen Kontraktes oder der Gruppe, wo das dann einfach nicht mehr okay ist, dass du halt den ganzen Rest der Gruppe halt zurückhältst. Nicht, weil du es nicht kannst, darüber kann man ja reden, sondern weil du keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen.
Genau. Hm? Das ist, ich meine, alles, über das wir hier sprechen, ist letztendlich was für den Gruppenvertrag. Weil wenn die ganze Gruppe d'accord damit geht, dass niemand weiß, was passiert und jeder Kampf 7 Stunden dauert, weil jede Regel nachgeschlagen wird, ja cool, habt Spaß. Aber ich würde mich hier mal anmaßen zu sagen, im Mittel profitieren die meisten Runden sicherlich davon, wenn die Leute, die am Tisch sitzen, sich ein bisschen tiefer mit den Regeln auseinandersetzen.
Würdest du denn sagen, dass du mit Regelkenntnis auch nicht nur für deinen eigenen Charakter, sondern insgesamt so eine Art sozialen Status innerhalb der Gruppe erlangen kannst, indem du halt einfach der Typ oder die Typin bist, zu der man mit Regelfragen kommt?
Ja, in mehrere Richtungen. Ja, kannst du mit Sicherheit. Aber die Geschmacksrichtung dieses Status wird ein bisschen Ausdruck davon sein, ob ich Teil dieser Gruppe sein möchte. Mhm. Wenn das eher ein sozialer Status im Sinne von Dankbarkeit ist. Wir sind alle happy, dass, mein Standardbeispiel, Tim weiß, wie die Shadowrun-Regeln funktionieren, weil niemand sonst am Spiel sich die durchdringt. Aber Tim weiß im Zweifelsfall, wie das geht. Grüße an Tim. Aber dann finde ich, ist das cool, dann unterstütze ich das auch und dann finde ich, ist das auch durchaus, ich sag mal, lobens- und erstrebenswert, dass jemand diesen Status hat. Wenn dieser Status mit sozialem Rang einhergeht, so ein bisschen wie das Spieler-Äquivalent von der ist unser Meister, dann habe ich da Bauchschmerzen mit und das sind dann vielleicht nicht meine Leute, in Anführungsstrichen.
Ja, ich glaube das nämlich auch. Das kann halt in diese Autoritätsgefälle dann eben reinspielen, wo es dann nicht mehr immer gemeinsam geht, weil wer von uns hat denn noch nie eine Geschichte gehört, in der die Spielleitung den Spielern verboten hat, in die Regelbücher zu sehen und die dann gesagt haben, ich erkläre euch, wie das funktioniert. Mhm. Das ist halt ein Entmündigen der eigenen Spieler. Das ist dann kein gemeinsames Spielen mehr. Ich finde das höchst problematisch. Nicht nur, weil ich als Spielleitung gar keinen Bock habe, mit jedem Spielercharakter so tief mich auseinanderzusetzen, um zu sagen, ja, das geht oder das geht nicht. Wie empfindest du das denn sonst in der Runde? Traditionell ist es doch eher so, dass die Spielleitung die meiste Ahnung vom Spiel und den Regeln hat, oder?
Ich denke schon. Alleine, weil die Spielleitung in der Regel wahrscheinlich gezwungen sein wird, sich mit allen Regelbereichen zumindest ein bisschen auseinanderzusetzen. Also mein Shadowrun-Beispiel zu nehmen, der Hacker oder für die Oldschool-Ligen der Decker muss halt wissen, wie der ganze Computerquatsch funktioniert. Aber dem kann vermutlich egal sein, wie der ganze Reflexbooster-Kram vom Straßenzamorra funktioniert. Der Rigger muss in der Lage sein, den ganzen Fahrzeuge- und Drohnenkram zu machen, aber dem kann vermutlich egal sein, wie das Decking funktioniert und so weiter.
Außer du spielst einen Technomancer, wenn du sowohl die Beschwörungsregeln, die Magieregeln und die Hacking-Regeln benutzen musst.
Ja, genau, das ist genauso wie die Masochisten, die bei DSA die magiebegabten Geweihten spielen möchten. Könnt ihr machen, viel Spaß. Der Punkt ist, die Spielleitung muss das alles zumindest halbwegs im Blick haben, weil sie muss ja zumindest in der Lage sein, Herausforderungen zu bauen, die all diese Skill-Bereiche in irgendeiner Form adressieren, abfragen, fordern so. Und das ist, ich sag mal, das ist nicht trivial. Und das führt auch dazu, dass da mehr Last auf die Spielleitung kommt. Mhm. Ich finde auch zum Beispiel D&D, ich glaube, es gibt viele Gründe, warum D&D 5 erfolgreich ist. Aber ich glaube, einer der Gründe ist, dass du als Spielender wenig über den Tellerrand deines eigenen Charakters hinausschauen musst. Gerade wenn du ohne Feeds spielst, die ja laut Player's Handbook grundsätzlich auch eine optionale Sache sind, dann ist eigentlich alles, was du über deinen Spielercharakter wissen musst, das, was sich auf den 4 bis 8 Seiten deiner Klasse abspielt. Mhm. Plus minus ein paar Sachen, die du einmal auf den Bogen schreibst und vergisst.
Und auch erst, wenn die entsprechende Stufe erreicht ist.
Klar, aber selbst dann, also mit Ausnahme der Spellcaster, weil die eben die Zauber durchlesen müssen, da sind wir wieder bei dem Punkt und ein gutes Drittel oder so des Player's Handbooks sind ja nur Zauber. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ranger spiele oder generell bei allen, die in die 5 Klassen, hast du ja sogar noch an verschiedenen Stellen meistens die Möglichkeit, aus 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen zu wählen. So bist du jetzt diese oder jene oder solche Art von Krieger. Mhm. Aber das findet alles auf diesen wenigen Seiten statt. Wenn du, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein guter Spieler sein möchtest, dann liest du diese paar Seiten und bist im Prinzip zuzüglich der Grundmechanik gerüstet für die Dinge, die da kommen. Wenn du ein Spiel mit Baukastensystem spielst, und das einfache Ziel ist natürlich DSA, aber auch alles andere, was in irgendeiner Form mit einem zu komplexen Baukastensystem daherkommt, dann wirst du immer die Schwierigkeit haben, dass du ein viel größeres Potenzial an Optionen hast, was du in irgendeiner Form durchdringen musst. Und das beginnt ja schon bei der Charaktererschaffung schwierig zu sein. Mhm. Wie willst du denn einen Baukastencharakter bauen, ohne die Regeln genug zu durchdrungen zu haben und zu verstehen, welche Zahlen du da einträgst ungefähr?
Ich denke, dass ein Klassensystem da sehr helfen kann, weil es eben diese vordefinierten Elemente hat und dir einfach schon ein Thema vorgibt, aus dem du dann wählen kannst. Du hattest gerade gesagt, dass es da irgendwie schon eine Spezialisierung gibt. Bei D&D 5 ist es, finde ich, ja noch extremer, weil es erst auf Stufe 3 die wirkliche Entscheidung gibt, wie du deine Klasse wirklich spielen möchtest. Und bis dahin kannst du dich halt noch ausprobieren.
Ich meine, es gibt ein, zwei Ausnahmen. Ich meine, ein, zwei Klassen wählen direkt in der ersten, aber wurscht.
Ja, deswegen starten auch so viele Kampagnen schon auf Stufe 3, weil da erst die relevante Entscheidung kommt für halt viele. Und ob ich jetzt für welche Geschmacksrichtung von Barbar oder Krieger mich entscheide, da muss ich mir ja erstmal noch gar keine Gedanken machen. Dann spiele ich die ersten beiden Stufen, das sind ja dann vielleicht 3 bis 6 Spielabende oder so, wo ich mich erstmal dann überhaupt verstehen kann und nach die Grundprinzipien verinnerlichen kann, bevor dann eine weitere Option dazukommen. Genauso wie dann ab Stufe 5 kriegst du eine zweite Attacke. So, hey, wie funktioniert das? Ja, du würfelst einfach zweimal hintereinander. So, oh, okay. mit einer Attacke-Aktion. Das sind einfach Optionen, die du sonst nicht hast. Auch mit den Feeds. Sowas wie einen mächtigen Angriff, eine Power-Attack zu machen. So die Option zu haben, meinen Wurf um 5 zu erschweren, um 10 mehr Schaden zu verursachen. Mhm. Das ist eine Form von Komplexität und auch eine Entscheidung, die ich ja halt wählen kann, als wenn ich dieses Talent entsprechend dazu nehme. Wenn mir das zu kompliziert ist und wenn ich nur runterwürfeln möchte, ohne diesen Entscheidungsprozess noch zu absolvieren, kann ich ja auch den Feed einfach weglassen.
Genau. Und du hast das auch bei anderen Rollenspielen natürlich durchaus. Also ich finde, Vampire ist da auch durchaus ein dankbares, ist ja auch ein sehr erfolgreiches Spiel. Vor allen Dingen in den 90ern auch gewesen. Und da hast du es ja auch häufig so, du wählst halt deinen Clan und der Clan bringt bereits eine gewisse Disziplin-Vorauswahl mit. Das heißt, du musst auch nicht alle Cool Powers von allen Clans lesen, es sei denn, das ist die Entscheidungsgrundlage, aber dann fragst du es dir ja. Aber angenommen, du blätterst das Ding durch und dann siehst du eben die, was weiß ich, Toreador als diese besonders hübschen und ein bisschen verführerischen sexy Vampire. Und dann denkst du, ey geil, sowas will ich spielen und dann nimmst du den und dann hast du direkt diese Vorauswahl und bist dadurch direkt sehr viel gelenkter in deiner Charaktererschaffung versus, so sehr ich es liebe, sowas wie Magus, wo du irgendwann in den Punkt kommst, wo du festlegen musst, was für Magie du eigentlich wirkst und du dann erstmal irgendwas zwischen 7 und 10 Glossarbegriffe in der Gruppe definieren musst, weil die über die Alltagssprache hinausgehen. Und ja, ne, also es ist ganz klar, was davon einsteigerfreundlich ist. Aber auch da der gleiche Punkt. Wenn ich bei D&D einen Krieger spiele, muss ich Kriegerdinge können. Und wenn ich mich wirklich, wirklich dazu entschieden habe, ausgerechnet den, wie heißen der, Eldritch Knight, glaube ich, zu machen, dann kann ich auch noch ein bisschen casten. Dann muss ich auch noch eine sehr eingeschränkte Zauberliste gelesen haben. Mhm. Wenn ich aber die Spielleitung in der gleichen Runde bin, dann habe ich halt den Hansel und noch irgendwie 2 bis 5 andere Leute am Spieltisch. Und wenn du als Spielleitung einigermaßen die Kontrolle über das behalten möchtest, was regeltechnisch am Spieltisch passiert, dann musst du natürlich auch eine gewisse Durchdringung haben, was all diese Leute können.
Ja, wenn du einen Druiden dabei hast, der sich plötzlich in einen Kraken verwandelt, dann wird das Unterwasserabenteuer vielleicht nicht so fordern, wie du es vielleicht gedacht hast.
Ja, und einige der Cantrips, Magehand, mein alter Feind, die Magehand, die...
Vertrauten Tiere von Magiern.
Ja.
Ja, ich mach die mal unsichtbar und schick die vor, damit die schauen kann. Ich kann durch ihre Augen sehen. Okay, die fliegt. Ja, dann, Moment. Damit kannst du halt schnell viele Sachen aushebeln. Also eine grundlegende Idee zu haben, welche Optionen da sind, wird auf jeden Fall helfen. Ich glaube, dass das so das Stufensystem und das nach und nach Ausbauen der Fähigkeiten heißt ja nicht nur, dass die Spieler mit ihren Charakteren dann vertraut werden, sondern auch die Spielleitung dann mit den Fähigkeiten in der Gruppe und auch die Spieler mit untereinander, dass sie sich dann geben können. Wenn die Barbarin dann eben sagt so, hey Priester, kannst du mir nochmal diesen Segen geben? Dieses W4 auf alles war echt toll. Oder hier, inspiriere mich mal heroisch, Mr. Bade. So, dann treffe ich den vielleicht noch. So kann man sich ja auch gegenseitig die Sachen dann noch zuschieben.
Ich finde, das ist auch was ich persönlich für mich, was ich interessanterweise bei Rollenspielen intuitiv immer schon so gemacht habe, weil ich eben auch durch Stufensysteme sozialisiert wurde. Was ich zum Teil über gerade Japano-Rollenspiele für mich habe so ein bisschen lernen müssen, weil wenn du Reviews guckst von sowas wie moderneren Final Fantasies, dann finde ich, wirkt das teilweise sehr erschlagend. Dann gibt es irgendwelche Berufsmatrizen, wo du irgendwelche Edelsteine drauf verteilst und dann gibt es irgendwie 27 verschiedene Arten von Fähigkeiten, die du anwenden kannst. Und wenn du das in einer Review oder so siehst, hast du keine Ahnung, was passiert und glaubst nicht, dass du das Spiel jemals spielen wirst. Du musst aber mitbedenken, dass dieses Spiel 100 Stunden geht und dass diese Fähigkeiten nach und nach reinkommen. Und wenn das Spiel gut gemacht ist, dann bringt es dir auch nach und nach bei, wie diese Fähigkeiten funktionieren. Und am Ende kannst du es einfach quasi fast durch Osmose, einfach weil du dieses Spiel gespielt hast.
Ja.
Und ich denke, Pen-Paper-Rollenspiele können das auch, aber nicht alle.
Ja, deswegen kann es für den Einstieg, ohne dass man jetzt irgendwie seine Leute für dumm hält, sondern einfach nur, um den Einstieg möglichst angenehm zu gestalten, um auch die Leute dann bei der Stange zu halten, dass die dann auch wiederkommen, den Umfang zu reduzieren. Also vielleicht dann bei Savage Worlds nicht alle Talente zur Verfügung zu stellen, sondern nur eine Auswahl aus 20, die man dann eben an Anfängercharaktere verteilen kann. Oder vielleicht sogar vordefinierte Charaktere zur Auswahl stellen, damit die Leute mal erstmal sich orientieren können. Bei Pathfinder hat es sich zum Beispiel, oder auch bei verschiedenen D&D-Editionen, hat es sich darauf spezialisiert, dann einfach zu sagen, es gilt Spielerhandbuch plus ein weiteres Buch, aus dem du Optionen wählen kannst. Entweder für einen Spieler oder die ganze Gruppe, um einfach die Menge an Optionen zu reduzieren, um den Mental Load, einfach auch die Menge an verfügbaren Optionen und Auswahloptionen, die einfach zu einer Auswahlparalyse führen, dann eben rauszunehmen. Und damit am Ende... Das klingt zwar nach autoritärer Beschränkung, aber wenn die Gruppe am Anfang darüber redet, kann das ein sehr viel angenehmerer Einstieg sein, einfach um den Zugang zum Spiel überhaupt finden zu können.
Das ist ja auch durchaus, ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander, aber ich habe ja bis zur Pandemie mit einem ganzen Haufen Dorp-Leute eine DSA-5-Runde gehabt und da habe ich auch ganz explizit gesagt, wir spielen nach dem DSA-5-Grundregelwerk und wenn ihr unbedingt was spielen wollt, was da nicht drin ist, dann nehmen wir das gerne aus einem Ergänzungsband dazu, aber nicht mehr. Und das war dann auch der Fall, weil eine Mitspielerin, grüß dich Nadine, unbedingt eine Hexe spielen wollte. Also haben halt Aventurische Magie 2 noch mit dazu genommen, weil da eben der ganze Hexenkram viel ausführlicher drin ist. Aber wir haben es dabei belassen. Das DSA-5-Grundregelwerk ist ja ohnehin mit seinen 400 Seiten schon kein, wie soll ich sagen, was ist das Rollenspiel-Äquivalent?
Kein Fastfood.
Ja, kein Fastfood. Ich war jetzt gerade bei Easy Listening, ne? Also irgendwie so in dem Sinne. Das ist schon durchaus, da brauchst du ein bisschen Willen zu, aber es ist was ganz anderes jetzt, ob du das verwendest oder ob du das nimmst, was mittlerweile noch in den 4 Kodizes gesammelt ist oder vorher halt in Compendium 1, 2, Götterwirken 1, 2, Magie 1, 2, 3 sich drin versteckt hat. Mhm. Und ich denke, da hast du recht. Ich stimme dir einfach zu, das zu limitieren, was als Option da ist, macht es wahrscheinlich in vielen Runden besser als schlechter.
Ich wäre auch vorsichtig bei der Idee, dass halt man fängt mit einfachen Systemen an und entwickelt sich dann in der natürlichen Entwicklung als Rollenspieler dann zu komplexeren oder komplizierteren Regelsystemen weiter. Meiner Erfahrung nach sehe ich eher, dass Leute in unserem Alter wieder zu einfacheren Regelsystemen tendieren, einfach durch diesen Mental Load, einfach dass die Energie und mentale Kapazität, die man noch hat oder der Wille, sich mit diesen komplexen Regelsystemen auseinanderzusetzen, kannst du einfach einen bestimmten Grad mit Job und Familie und sonst was nicht mehr leisten. Deswegen ist es interessanter geworden. Ich sehe das ja auch beim Tabletop, wenn wir halt darüber reden, wenn Leute darüber reden, ja, One-Page-Rules ist ja ganz gut für Kinder, da können die das mal spielen, bevor sie dann zu 40k gehen. Ich möchte eigentlich weiter auf dem Level von One-Page-Rules spielen, weil ich dann einfach losspielen kann, um ein paar Figuren über den Tisch zu schieben, wenn ich einmal pro 3 Monate spiele. Wenn ich das bei Warhammer 40k sind in der Zwischenzeit 3 Errata erschienen und meine Armeeliste wurde geändert und es ist ein neuer Kodex erschienen. Das heißt, ich muss da halt hobbymäßig sehr viel tiefer drin sein. Das kann ein befriedigendes Erlebnis sein, wenn man das als Hobby betrachtet, aber dann muss man auch die Energie und die Ressourcen für haben, das eben dann so intensiv betreiben zu wollen.
Das und ich finde, also grundsätzlich stimme ich dir mit allem zu, gerade auch Familie, Job, allgemein Privatleben. Selbst abseits von Familie wird Privatleben erfahrungsgemäß im Alter ja nicht unbedingt erstmal einfacher. Dann werden irgendwann halt auch irgendwie Eltern krank und so weiter und so fort. Also es gibt da ganz viel, was Zeit abzieht. Aber selbst wenn du das außen vor lässt, das Freizeitkonkurrenzangebot ist ja auch viel stärker geworden. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die immer noch in diesen komplexen Spielen aufgehen. Aber ich behaupte, es gibt auch einen nicht irrelevanten Teil der Szene, bei denen die PlayStation, die Xbox, Netflix etc. ein derart starkes Konkurrenzangebot sind, dass es auch zu komplexe Spiele unattraktiver macht, weil wir in der fraglichen Zeit, hart gesagt, mehr Langeweile zu bekämpfen hatten, als es heute der Fall ist. Mhm. Von Smartphones und ich zähle jetzt nicht über Social Media, aber wir haben eine unendliche Menge Time-Sinks heutzutage in unserem Leben. Das ist einfach objektiv viel mehr, als es das zum Beispiel in den 90ern oder 2000ern gewesen ist. Und die Vorstellung, dass ich mich, selbst wenn ich nicht die ganzen Hashtag erwachsen Dinge in meinem Leben hätte, die mir Zeit absaugen, ich glaube, ich würde trotzdem lieber die Zeit, die ich zum Erschließen eines komplexen Systems verbrauchen würde, damit verwenden, irgendwie ein cooles Spiel auf der Konsole zu zocken und dann spiele ich mit meinen Freunden was Regelleichtes am Spieltisch und habe trotzdem quasi den gleichen Spaß mit den Leuten.
Unterschiedliche Bedürfnisse sollte halt geklärt werden, aber ja.
Ja.
Komplexer heißt nicht besser und erwachsener.
Genau, also das ist ein Trugschluss, den, glaube ich, gerade eine bestimmte Alterskohorte von Rollenspielern sehr tief verinnerlicht hat, aber ich würde dem genauso wie du ziemlich vehement entgegentreten und widersprechen, ja. Mhm. Wie würdest du es greifen? Welche Regeln sollte man können?
Die des eigenen Charakters, unbedingt, um eben diesen Spielfluss zu erlauben. Und natürlich die Kernregeln, so hoch oder niedrig würfeln.
Ja, beziehungsweise bei manchen Systemen ist es ja auch ein bisschen komplexer, so, also Standardbeispiel, ne? Niemand behauptet, dass das eine gute Regelung ist, aber die World of Darkness, die alles mit W10-Pool-Systemen regelt, außer die Initiative, die aus W10 plus Wert besteht, das solltest du halt irgendwann wissen, Ralf. Aber das ist Teil dessen, was man kennen sollte, da stimme ich zu. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man die Regeln der anderen Leute unbedingt kennen, können oder beherrschen muss. Ich finde es immer ein bisschen nett, wenn ich so ein bisschen eine Idee habe. Ich persönlich, wenn ich eine Idee habe, was die anderen am Spieltisch so können. Aber gleichzeitig finde ich es auch durchaus nett, manchmal überrascht zu werden, wenn irgendein Spieler irgendwas völlig abgefahren Cooles aus dem Hut zieht und alle so ein, ey Alter, das kannst du? Auspacken. Das kann mit den falschen Leuten auch schnell ein bisschen missgünstig rüberkommen, aber das ist zum Glück in meinen Runden nicht so. Und ja.
Und man darf nicht vergessen, es geht auch um gemeinsames Lernen, gerade wenn alle in der Gruppe mit dem System unvertraut sind.
Genau.
Und da muss man dann auch ein bisschen Toleranz mitbringen, meiner Meinung nach, und nicht unbedingt mit der Erwartungshaltung rangehen, ja, aber Spielleiter, unterhalt mich, warum kannst du das noch nicht? Das ist auch für die Spielleitung ja nochmal eine doppelte Herausforderung dann.
Tanzspielleitung, Tanz, die Spielenden haben Laune oder so. Mhm. Provokante Frage, die wir quasi eigentlich gerade schon mit Nein beantwortet haben, ist das Gatekeeping?
Regeln vorauszusetzen? Mhm. Initial jein. Also du kannst einen gewissen Anspruch zu haben, würde ich nicht als Gatekeeping sagen. Wenn ich jetzt sage, hier, wir spielen seit 10 Jahren DSA 4.1 und wir erwarten da auch, dass du die Regeln kennst, um hier, wenn du hier einsteigen möchtest, sehe ich nicht als Gatekeeping, sondern einfach, da ist die Bedürfnisse der Gruppe einfach entsprechend klar formuliert am Anfang. Es ich würde es auch nicht als Gatekeeping ansehen, wenn ein gewisses Regelsystem zu komplex ist. Mhm. Es gibt gewisse Elemente aus der Community, die dann eben sagen, dass sie auch nicht, dass, wie ich das wirklich schon gelesen habe, so, ich möchte aber nicht, dass jeder hier dieses Spiel spielt, weil alleine durch die Komplexität hat das ja schon ein gewissen intellektuelles Gefälle. Das soll also nicht jeder spielen können. Deswegen bin ich auch gegen eine Vereinfachung. Das ist Gatekeeping. Dass du dann irgendwie den anderen Leuten den Zugang zum Spiel verweigerst, weil die irgendwie intellektuell nicht fähig genug seien.
Ja.
Oder dann sich eine Version ohne Waffenvergleichswert oder so ranziehen.
Interessanterweise touchiert das natürlich ein bisschen eine Diskussion, die im Videospielbereich immer mal wieder auftaucht, nämlich die Frage von Firmen, die harte Schwierigkeitsgrade voraussetzen versus Accessibility. Also siehe gerade Souls-like, siehe gerade den frisch basierten Elden Ring DLC Shitstorm, der dazu geführt hat, dass das Spiel jetzt leichter gepatcht wird. Das ist aber, glaube ich, ein Thema für ein anderes Mal. Das führt uns von der Kerndebatte so ein bisschen weg. Was ich gerne noch reinwerfen würde, wo stehen wir denn eigentlich zeitlich? Eieiei. Was ich gerne noch reinwerfen würde, ist, man kann das Ganze natürlich auch mit Spielhilfen begünstigen und kann damit vielleicht auch gerade den Robin DeLaws-mäßig Casual-Spielern das Leben ein bisschen leichter machen. Also man kann Cheat-Sheets austeilen, wo Leute einfach selbstständig in der Lage sind, nochmal Regeln kurz nachzugucken, ohne direkt das dicke Buch in die Hand nehmen zu müssen. Das finde ich eigentlich immer einen netten Service. Und erneut gibt den Spielenden, nicht den Charakteren, sondern den Spielenden eine Form von Handlungsmacht, weil sie selbstständig in der Lage sind, ihre Fragen zu beantworten und nicht quasi mal als Bittsteller zur Spielleitung gehen zu müssen, um das sich nochmal erklären zu lassen. Manche Rollenspiele haben ja durchaus auch mittlerweile Charakterbögen, die quasi eingebackene Hilfeleistungen haben, was ich immer ganz nett finde für den Einstieg. Und wer in einem Universalspielleiterschirm spielt, kann natürlich auf die Außenseiten auch problemlos Hilfstabellen für die Spielenden packen. Ist je nach Tischform ein bisschen uncool für die Person am gegenüberliegenden Kopfende, aber geht halt grundsätzlich. Und wenn ich so einen Schirm hatte, ich habe, glaube ich, durch die halbe Dragonlance-Kampagne irgendwelche Post-its an meinem Spielleiterschirm gehabt, die einige der Spielenden an ein paar Regeldinge erinnert hat, die sie immer vergessen haben. Man kann Leuten da auch einfach entgegenkommen und damit finde ich auch, sagen wir mal, eher den Casual-Orientierten trotzdem eine Hilfestellung geben und Stützräder dran machen.
Ja, auf jeden Fall. Tokens oder Karten zu haben, auf denen einfach nur steht, so, du bist jetzt gesegnet. Du gibst ihm eine Karte, da steht dann plus W4 drauf und wenn du dir das Ding halt benutzt, nimmst du die Karte wieder weg. Klingt völlig banal, macht riesigen Unterschied.
Mhm. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel stehen?
Nee, ich denke, wir haben die Themen, die ich zumindest vorhatte. Dann sermon ich uns mal.
Wir sind die Dorp, unsere Welt, unsere Regeln und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Ja, sorry, wir haben neulich das ja nochmal geguckt. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Download zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allem von Konsumessen unter youtube.com/die-dorp. Wir haben kleidsames Merchandise, den Dorpshop gibt es unter getshots.com/dorp. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie diversen anderen Social-Media-Plattformen, die ihr alle oben auf der Dorp findet. @die-dorp geht eigentlich immer an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir haben einen Discord-Server unter discord.die-dorp.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen Paper Convention in der Eifel. Das ist schon gar nicht mehr so weit weg, denn das nächste Mal ist vom 20. bis 22. September 2024. Möglich wird das alles durch eure Mitspenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com/die-dorp. Ja, hast du noch irgendwelche letzten Gedanken? Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch.
Ich sekundiere dies.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören.
Auch dies sekundiere ich.
Und wenn das Schicksal es zulässt, hören wir uns an dieser Stelle in 14 Tagen zur nächsten 246. Episode des Dorpcast wieder. Und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao.
Tschüss.
Dies ist eine Folge.
Ja, sehr gut.
Ja.
Also ich habe auch aufgenommen, glaube ich. Von daher würde ich das bestätigen.
Klingt gut. Dann würde ich sagen, war das doch erfolgreich und wir haben unsere Podcast-Kenntnisse zur Anwendung gebracht. Und ach, mir fällt nichts ein und ich bin hundemüde vom Wochenende. Insofern würde ich sagen, ich drücke auf Stopp.
Stopp.
Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juli 2024 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arutwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Marco Barretto Bittner, Creatio Ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, die 100 Questengesellschaft, Dennis Huber, René Kulig, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Mehlem, Marcel Medicke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon, Junf und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.